Ja, Geschwister, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr eure Bibel aufschlagen im Johannesevangelium, Kapitel 13 bis Kapitel 17. Natürlich werde ich jetzt nicht die ganzen 5 Kapitel vorlesen, aber das Thema heute ist die letzten Predigten Jesu Christi. Das ist das Thema. Die letzten Predigten Jesu Christi. Diejenigen, die zur Erbauungsstunde kommen, ich hoffe, dass die das noch wissen, dass Kapitel 13 bis 17 die Abschnitte sind, die der Herr Jesus wenige Tage vor dem Kreuz gesagt hat. Das weiß man so nicht, wenn man einfach so da reinliest, dann denkt man, okay, wir wissen nicht, wie alt er dort war. Aber wir wissen einfach, dass diese 5 Kapitel ziemlich zum Schluss war, bevor der Herr Jesus dann ans Kreuz ging. Und ich habe mir die Frage gestellt, und die Frage, die kannst du dir auch mal stellen. Was würdest du predigen, wenn du nur noch 4 oder 5 Predigen halten dürftest? Für mich als Prediger war das eine Herausforderung. Und was würdest du so, auch wenn du kein Prediger bist, aber was würdest du, wenn Gott so sagt, du darfst nochmal 5 besondere Dinge weitergeben? Ich habe mir die Frage gestellt, über was würde ich predigen? Über die Endzeit? Die Wiederkunft des Herrn? Dass Jesus Christus der einzige Weg ist und Menschen sich bekehren? Würde ich über den Himmel predigen? Über die Hölle? Über die Ehe? Über die Erziehung der Kinder? Wie ich als Christ in der Gesellschaft lebe? Wie ich als Christ am Arbeitsplatz lebe? Was Vergebung ist? Was Gnade ist, merken wir schon, wie viele Themen. Und ich wundere mich über die Weisheit des Herrn Jesus. Die 5 Kapitel, die haben es in sich. Wisst ihr, der Herr Jesus fängt im 1. Kapitel an, vor dem Passa, ich bin in Kapitel 13, Vers 1, vor dem Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Oh, ich liebe diesen Satz. Ich habe ihn in meiner Bibel unterstrichen. Und besonders habe ich unterstrichen, liebte er sie bis ans Ende. Und dann kommt die Fußwaschung. Die Fußwaschung, das war schon der Hammer. Jesus als der Meister, stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, wir wären die Jünger. Und wir hätten den Herrn Jesus erkannt als Gottes Sohn. Wir wären da mit bei gewesen, wie Tote auferstehen. Wie Wunder über Wunder passieren, wie er ein Wort spricht und Dämonen sind weg. Und wir haben so ein bisschen verstanden, wer es ist. Und plötzlich kniet er sich vor dir hin und zieht dir die Schuhe aus und will dir die Füße waschen. Ich kann Petrus völlig verstehen. Ich hätte gesagt, Herr Jesus, das geht gar nicht. Dass du mir die Füße wäschst. Und er tut es. Und er sagt, ich bin euer Meister. Ich habe euch jetzt ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich es euch getan habe. Ein Bestandteil einer der letzten Predigten war, Jesus wollte deutlich machen, Leute, das Wichtigste im Leben ist, den anderen zu dienen. Das ist das Wichtigste mit dem Leben, den anderen zu dienen. Ich weiß nicht, wie eure Gespräche waren gestern auf dem Weg nach Berlin und zurück. Wir haben super Gespräche gehabt mit Gitano und meine Frau Gina. Und wir haben ganz offen auch über alles geredet, auch über das, was auf meinem Herzen ist. Und Gitano hat mir erzählt, was auf seinem Herzen ist. Meine Frau hat ein bisschen geschlafen, so darf sie auch ein bisschen mit zugehört, wieder geschlafen. Und wir waren sehr angefochten. Ich habe die Nacht davor leider überhaupt nicht geschlafen, Und ihr wisst, dass es für meine Krankheit nicht so gut ist, wenn meine Nerven gar nicht zur Ruhe kommen. Und ich war platt. Ich bin morgens aufgewacht und ich dachte, Herr Jesus, ich bin froh, wenn ich heute aufstehen darf. Geschweige nach Berlin, das packe ich nicht. Mir geht's so dreckig. Alles drehte sich um mich, ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin. Und ich habe mich einfach an Jesus geklammert. Ich habe gesagt, Herr, du musst mir jetzt einfach helfen. Wenn alle Stricke reißen, springt Gino ein, das weiß ich. Aber, und dann hat der Herr geholfen. Und auf dem Weg dahin ging es mir schon viel besser. Und obwohl das auch immer eine Anstrengung ist, ist mein Herz voll gewesen, voll der Freude des Herrn. Merkt ihr das, wenn man den anderen dient, gerade solche Dienste, ist man der Beschenkteste. Und dann ist es auch unwichtig, wie viele Kilometer man fährt. Dieses Bild, als unser Bruder reinkam, mit Tränen in den Augen und die Freude, das war alles. Dafür wäre ich schon 500 Kilometer noch weiter gefahren. Einen Bruder, der so am Boden liegt, mit so ein wenig Dienst so viel Freude geben zu können. Es gab gestern so wunderbare, bewegende Momente. Mit mein Highlight fand ich, das haben vielleicht nicht alle so mitbekommen, als ich mit Gitano vor Maiko stand. Er kann ja kaum so richtig sprechen. Zeigt er auf ihn und macht so. Der hat gesagt, Gitano, setz dich ins Auto und fährt 600 Kilometer in einen Dienst im Krankenhaus, der sehr schwer ist. Und Pral, ich weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast, aber das war für ihn unglaublich. Das war für ihn unglaublich. Ich habe richtig gemerkt, er hat so geguckt, er hat mich, ich habe gesagt, ja, das hättest du nicht gedacht, ne? Und Job Krasjake. Manchmal sind das so eine kleine Momente, die das Leben so bereichern. Dienen. Lass uns das vielleicht auch mitnehmen für unser Leben, dass wir uns ab heute entscheiden, mehr zu dienen. Das muss jetzt nicht unbedingt immer sein, dass wir nach Berlin fahren oder so. Wisst ihr, der Dienst ist oft vor der Haustür. Lass uns vielleicht auch in unserer Familie wieder neu anfangen zu dienen. Und zwar nicht so zu dienen, so unter dem Motto, naja, ich muss ja, sondern ich darf. Wenn ihr jüngeren Männer zu Hause noch einen Vater habt, dann dankt Gott auf Knien. Und wenn er noch da ist, dann nicht, oh, ich muss da wieder helfen. Nein, ich darf ihn helfen. Dank Gott, dass du ihn noch hast. Dank Gott für alles, was du ihm noch tun kannst. Nutz diese Chancen. Möge Gott schenken, dass es lange dauert, aber es kommt auch der Tag, wo du ihn nicht mehr hast. Da hättest du manchmal gedacht, oh, wenn er jetzt doch nochmal da wäre, dann hätte ich ihn alle Wünsche erfüllt. Lasst uns neu diesen Blick bekommen, dass wir dienen. Jesus sagt, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Und dann ist noch etwas Interessantes. Im 13. Kapitel kommt dann noch ein wunderbarer Satz. Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist mir gestern in Berlin wieder groß geworden, wie Gott jeden gebraucht hat. Es gab so schöne Momente, es war so, ich finde das Gewaltige, dass Gott jeden gebraucht. Die Brüder haben so schnell da die Stühle hochgeholt und Milano und auch hier Alamo so, und Gino hat das andere gleich gemanagt und der hat das gemacht und mein Schwiegervater war dort und jeder hat so seine Aufgaben gehabt. Die Frauen war bei Medi und ich habe gemerkt, wie er das gut getan hat. Gar nicht vielen Worte, umarm, Küsschen geben, da zu sein. Und ich fand das auch so schön, jetzt ist er nun nicht da. Ich wollte ihm das eigentlich heute so mal sagen. Gabo Feigl war ja auch mit. Ich freue mich da, dass er auch noch unter uns ist und dass er mitkommt, dass er mit war. Ich glaube, das war auch ein Highlight für sein Leben. Und diese Geste fand ich gewaltig. Das ist ihm vielleicht auch nicht so bewusst geworden, aber Gabo Feigl hat natürlich auch ein paar sehr schöne Worte zu ihm gesagt und dann hat er ihm so eine Faust gemacht. Ne? Kämpfe, fighte. Und dann hat unser Maiko seine Faust auch gebaut und hat so gemacht. Wir haben davor die Tageslosung gelesen, Herr, sprich nur ein Wort. Und manchmal muss man gar nicht viel sagen. Es war einfach wunderbar, was der Herr da immer wieder auch tut. Und ich habe viele Nachrichten bekommen. Ich habe das auf meinen Status getan, dass wir in Berlin waren. Und ganz viele Geschwister, auch aus anderen Städten, haben mich geschrieben und die hatten Tränen in den Augen. Die haben gesagt, das haben wir noch nie erlebt. Und er sagt da, das ist so schön, was ihr macht, dass ihr euch aufmacht und die Geschwister nicht vergisst, die am Boden liegen. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten bekommen mit Daumen hoch und Küsschen und Herzen und alles. Und ich habe den Lob gleich weitergegeben an den Herrn Jesus und habe gesagt, das ist alles dein Verdienst, Herr. Wir sind von Natur aus genauso eine Egoisten wie alle anderen. Der Herr Jesus hat uns verändert. Der Herr Jesus hat uns noch mehr den Blick geschenkt für den anderen. Geschwister, und das hat Jesus seinen Jüngern noch mal mitgegeben. Leute, liebt einander. Wisst ihr, es ist so kalt geworden auf dieser Welt. So kalt. Auch wenn wir jetzt draußen schönen Sonnenschein haben, aber es ist kalt. Man hört nur noch giftiges Reden und Zank und Streit und Hass und Groll und Verbitterung und was weiß ich nicht alles. Und das Schlimme ist, dass das in den Gemeinden noch kommt. Von denen, die sagen, der Gott der Liebe ist bei uns. Und ich muss zu meiner Schande sagen, auch in unserem Leben. Und unser Gebet sollte sein, Herr Jesus, hilf mir, solange ich auf dieser Erde bin, dass durch mein Leben ein Kanal deiner Liebe ist. Dass mein Leben ein Kanal deiner Liebe wird. Dass ich derjenige bin, der zeigt, worauf es ankommt. Wisst ihr, und dann ist Kapitel 14. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Warum war denn ihr Herz bestürzt? Der Herr Jesus hat gesagt, ich werde jetzt bald gehen. Und stellt euch mal vor, wir wären mit den Jüngern dabei, wie der Herr Jesus lebt und Gottes Sohn und der ist greifbar nah. Und plötzlich sagt er so, ab nächste Woche bin ich nicht mehr da. Wie schwer fällt es uns, von geliebten Menschen Abschied zu nehmen, egal wie alt sie sind. Je jünger natürlich, noch so schwerer. Ne? Aber auch wenn alte Menschen sterben, die wir lieben, wie schwer ist es. Und ich kann mich gut in die Jüngeren hineinversetzen. Mensch, die hatten in Jesus alles erkannt und dachten, das geht nicht, du kannst nicht weg, ohne dich geht's nicht. Und dann sagt der Herr Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Jesus sieht die Angst, die Verzweiflung in dem Herzen der Jünger und er nimmt sie mit, mitten in der Angst und sagt, guck mal da oben, in der Ewigkeit. Da werde ich für dich eine Wohnung herrichten. Du wirst für immer bei mir sein. Wir haben ja eine ganz große Wohnungsnot momentan auf Erden. Wohnung ist schwer, oder? Da haben wir ein paar Schwestern, die schon lange suchen. Wohnung ist schwer, selbst kleine Wohnung. Und wenn, kann man sie ja kaum noch bezahlen. Im Himmel wirst du deine Traumwohnung haben. Der Gagoteo vom Platz, der hat gesagt, da steht ein Schild drauf, Theo Weiß. Ewiges Wohnrecht. Nie mehr Miete. Der Mann hat verstanden, um was es ging. Jesus wollte den Jüngern sagen, Leute, guckt nicht auf dieses kleine Leben. Guckt auf die Ewigkeit. Und ich habe mich gefragt, warum kommt dieses nach Kapitel 13? Wisst ihr, was ich glaube? Wenn wir die Liebe geben, und wir geben sie, indem wir menschlich denken, dann hören wir ganz schnell auf, Liebe zu geben, weil wir merken, dass die Menschen unsere Liebe oft mit Füßen treten. Und ich glaube, dass Jesus uns zeigen wollte, Leute, ihr müsst auf dem Himmel schauen, um auf der Erde zu bestehen. Tu alles, was du tust für den Himmel. Und dann ist es nicht mehr so entscheidend, ob ein Mensch so macht oder so macht oder so, sondern dann sagst du, Herr, ich mach's alles für dich. Im Hause meines Vaters, da sind viele Wohnungen, sagt der Herr. Und wisst ihr, ein Bruder hat mal gesagt, Gott hat an einem Tag ja das Firmament und alles Mögliche geschaffen. Die ganze Welt. Wie lange war die Schöpfung? Einschließlich dem Menschen? Wie viele Tage? Ja, am siebten Tag hat Gott auch geschaffen? Nee, sechs, genau. Also für alles, was es gibt, hat Gott sechs Tage gebraucht. Wie lange ist das eigentlich her, seitdem der Herr Jesus nicht mehr auf Erden ist? Was haben wir heute? 2019. Und ungefähr 5, 6, 7 vor Christus ist er gekommen. Also Pi mal Daumen ungefähr. 2000 Jahre, ne? Ein bisschen mehr als 2000 Jahre. Und da hat ein Bruder gesagt, der Herr hat für die ganze Schöpfung sechs Tage gebraucht, einschließlich Mensch. Und für die neuen Wohnungen brauche ich schon über 2000 Jahre. Wisst ihr? Ich fand das so schön, diesen Ausspruch. Der Herr hat sechs Tage gebraucht für die ganze Schöpfung, das ganze Universum, da ist unsere kleine Erde nichts. Und für deine Wohnung, die er dir persönlich eines Tages übergibt, schlüsselfertig, hat er jetzt schon über 2000 Jahre gebraucht. Und er ist der beste Architekt. Wenn wir dieses Haus sehen, werden wir umfallen vor Freude. Wir werden sagen, Herr, das ist dein Haus oder nicht meins. Und der Herr sagt, doch, das ist deins. Und daneben ist übrigens seine Schwester und da ist das für den. Und guck mal, Paulus hat auch eine schöne Wohnung. Und Jingo seine Wohnung, die ist auch herrlich. Und da ist Mose seine Wohnung. Der wahnsinnige Rosenberg ist auch da. Und da ist Angelo und da ist Grafe seine Wohnung. Und da ist Hatte seine Wohnung. Das ist alles euch, das gehört alles euch. Und wir werden sagen, Herr, das kann nicht sein, doch. Ich glaube, dass Jesus das so den Jüngern mitgegeben hat. Leute, wenn ihr in diesem Leben dient, untereinander, und das passiert, da streitet man sich, da hat man auch mal eine unterschiedliche Meinung, das darf euch nicht den Blick verwehren, ihr müsst nach oben gucken. Ihr werdet eines Tages immer zusammen wohnen. Da zieht keiner mehr aus, da ist auch kein Clinch, Nachbarschaftsstreit und sowas, ist da AD, es gibt es da nicht mehr. Und wisst ihr, dann sagt der Herr Jesus, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und der wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, wie können wir denn etwas Größeres tun als der Herr? Also damit ist sicherlich nicht gemeint, dass wir größere Dienste tun, wie er getan hat. Aber der Herr wollte damit sagen, ich war damals beschränkt mit mein kleines Leben, auch der Herr Jesus war beschränkt in Jerusalem. Und heute hat Millionen von Menschen, überall sind Christen, in Singapur, in Afrika und so, und überall wirkt jetzt Jesus durch den Menschen. Und deswegen kann er jetzt Größeres tun. Er kann viel mehr bewegen. Er kann jetzt in Billstedt wirken, er kann in Lurup wirken, ich weiß nicht, wo du herkommst, in Barnfeld kann er wirken, Ostdorf, Rellingen, und jetzt können wir alles aufzählen. Das ist damit gemeint. Jesus nimmt diesen trauernden Jüngern den Blick und sagt, Leute, habt einen Weitblick. Mein Ziel ist nicht nur das kleine Jerusalem, das ist natürlich auch der Fokus, aber ich will die Welt. Ich will sie alle haben. Und kriegt er sie alle? Aus jeder Stamm, jeder Nation, lesen wir in der Offenbarung, hat er welche gewonnen. Da sind Sinti dabei, da sind Roma dabei, Chinesen, Polen, Russen. Multi-international. Ist das nicht gewaltig, dass Jesus keine Nation ausgegrenzt hat? Sondern da wird im Himmel wird einmal von jedem Stamm, von jeder Nation alle dabei sein. Weil er dieses Herz hat. Weil er dieses Herz hat. Ich freue mich darauf. Eines Tages dieses Wiedersehen mit diesen ganzen Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gut, ich weiß, dass manche vielleicht auch ein bisschen kritisch auf sein Leben gucken in den letzten Jahren seines Alters, aber da wollen wir auch barmherzig das in Gottes Hand legen. Unser Bruder Billy Graham, was für ein Mann Gottes. Mann, wie ist der umhergezogen? Wie viele Menschen, Millionen Menschen hat der zum Herrn Jesus geführt? Ich sage euch das mal ganz offen, mein großer Wunsch war immer mal mit Billy Graham zu sprechen. Ich hätte ihn gerne mal Fragen gestellt. Billy, wie hast du das alles geschafft? Wie hast du deine Ehe hingekriegt, wo du so oft unterwegs warst? Und wie machst du an die stille Zeit, Billy? Und gab es bei dir auch mal K.O.-Schläge im Leben? Das hätte ich diesen Mann gerne mal gefragt. Und ich weiß, ich werde mit ihm die Ewigkeit verbringen. Hättest du nicht auch gerne mal Paulus persönlich etwas gesagt? Oder ein Mose? Oder ein Hiob? Das wäre was, oder? Wirst du machen. Die ganze Ewigkeit, wenn wir mit diesen Menschen Kontakt haben. Wir werden die ganze Ewigkeit mit diesen Leuten verbringen. Und natürlich den König aller Könige im Zentrum. Und das nimmt der Herr Jesus hier so mit hinein. Ihr werdet Größeres tun. Und dann kommt Kapitel 14 ab Vers 15 und auch die nächsten Verse. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles erinnern und lehren und erinnern, wie ich euch gesagt habe. Und plötzlich bringt Jesus in diesem 14. Kapitel noch den guten Heiligen Geist mit hinein. Und er will damit sagen, Leute, ich weiß, das hört sich jetzt alles so wahnsinnig an, aber der gute Heilige Geist, der wird in euch wirken. Der schafft, dass ihr euch liebt, der schafft, dass ihr diesen Blick nach oben kriegt. Und dann wird es hier deutlich, dass es nicht um unsere Kraft geht. Das wollte der Herr Jesus sagen. Leute, wenn ihr auf eure Kraft schaut, dann habt ihr verloren. Sondern der gute Heilige Geist, der wird euch an alles erinnern. Ich weiß nicht, ob du schon mal so gebetet hast. Ich bete jeden Tag so, wenn ich meine Bibel lese. Das ist mein erstes Gebet oder mein Gebet immer. Herr Jesus, öffne mir durch den guten Heiligen Geist die Schrift. Ohne diesen Gebet lese ich nie die Bibel. Das ist immer mein Gebet. Herr Jesus, durch den guten Heiligen Geist Augen aufmachen. Ich kapiere sonst nichts. Und dann kommt Kapitel 15. Der wahre Weinstock. Was für Predigten Jesus gehalten hat. Ne? Ist ja unglaublich. Dann predigt er über den wahren Weinstock. Und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe dann am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und verbrennen. Wenn ihr nun in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Die Predigt haut Jesus auch nochmal so die letzten Tage mit hinein und will damit zeigen, Leute, ihr müsst nur in mir bleiben. Habt keine Angst. Egal was passiert, ihr müsst einfach in mir bleiben. Und wenn ich in euch bin, dann passiert etwas. Getrennt von mir könnt ihr wie viel tun? Nichts. Wisst ihr, das sagen wir zwar dahin, aber wir machen sehr oft was ohne Jesus, wenn wir ehrlich sind. Aber es kommt nichts mehr raus. Zumindest nicht für die Ewigkeit. Es gibt Menschen, die bewegen ganz viele wunderbare Dinge ohne Jesus. Und was passiert in der Ewigkeit mit diesen Dingen? Pustekuchen. Fällt in sich ein. Kein Bestand. Und das wird mir immer größer, die Zeit zu nutzen. Wisst ihr, wir glauben alle, dass wir 100 Jahre alt werden. So leben wir zumindest. Manche sagen, ach, so alt will ich gar nicht werden. Das sind die Schlimmsten. Wir wollen alle lange leben. Und wir merken, dieser Tod gehört nicht dazu. Und das ist auch richtig von der Bibel. Gott hat uns nicht zum Tod geschaffen, aber durch die Sünde ist er nun mal da. Und jetzt die Frage, die Zeit, die begrenzte Zeit. Deswegen war gestern in diesem Krankenhaus das Thema, bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Jetzt stell dir mal vor, der Herr Jesus, der sagt, nächste Woche Freitag um 11 Uhr hole ich dich ab. Nächste Woche Freitag um 11 Uhr wirst du einen Herzinfarkt bekommen und der wird nicht mehr reparabel sein und du bist weg. Was machen wir dann? Ich wünsche mir, wir führen ein Leben wie der Bruder Wesley. Wisst ihr, was der mal gesagt hat? Da sagt dein Bruder, Wesley, wenn Jesus wiederkommt, in 2 Tagen, was machst du? Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich lebe genauso weiter wie vorher. Der hat einen Bruder gehabt, den hat er so ein bisschen eingeführt in bestimmte Dinge. Und dieser Bruder sagte immer, der Wesley, der braucht immer eine Stunde, bevor der schläft, was macht der denn da? Und dann hat der junge Bruder sich ein Herz genommen und sagt, Bruder Wesley, du bist da immer eine Stunde, was machst du denn da? Und dann sagt er, weißt du, in meiner Bibel steht, siehe, ich komme bald. Und wenn der Herr Jesus heute Abend wiederkommt, dann möchte ich ihn nicht in einen Dreckstall empfangen. Er hat seine Schuhe da so hingelegt, seine Bibel parat und hat gebetet. Und dann hat er sich hingelegt und hat gesagt, Herr, kann's kommen. Nicht nur äußerlich, innerlich auch. Was für eine Aussage von einem Leben, wenn du gefragt würdest, was passiert, du 2 Tagen sterbst du, dass du sagst, da wird gar nichts passieren in meinem Leben, ich werde genauso weiterleben. Vielleicht sagst du jetzt, also wenn das bei mir wäre, dann müsste ich aber noch ganz schön viel machen. Dann kann ich dir nur sagen, die Dinge, die dir jetzt in den Kopf gehen, die erledige nicht morgen, übermorgen, heute. Denn du weißt nicht, ob du sie morgen noch erledigen kannst. Ich begleite momentan mehrere Menschen, aber ein Mensch besonders, der in großer Not ist. Betet für diesen Menschen, ich nehme jetzt den Namen nicht, weil das hier aufgenommen wird, dass dieser Mensch auch am Ostersonntag herkommt. Ich habe diesen Menschen eingeladen. Wenn ihr euch die Lebensgeschichte dieses Menschen anhört, dann fällt ihr um. Die hat in ihrem Leben, die Person, nur Regen, Donner, Stürme, Tod, Krankheit, Tod, Krankheit, Tod, Krankheit durchgehen. Und Gott hat mich mit dieser Person zusammengeführt. Und sie öffnet sich immer mehr für Jesus. Betet für diese Person. In der Baumstunde werde ich den Namen nennen, hier nicht. Und wisst ihr, das ist so entscheidend, dass wir Menschen sagen, es gibt eine Lösung. In diesem Leben wissen wir nicht, was morgen ist. Und Jesus ist das Einzige, was immer beständig ist. Wir wissen alle nicht, wann auch unsere letzte Stunde kommt. Und dann sagt der Herr, etwas Wunderbares. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Bevor er geht, macht er nochmal deutlich, bleibt so wie der Vater und mich, so wird das bei euch sein. Die hatten ja vielleicht auch Angst, wenn der Herr Jesus jetzt weg ist, ja, dann ist die Quelle der Liebe weg. Und er sagte, wenn ich gehe, dann ist meine Liebe in euch, so wie der Vater mich geliebt hat. Könnt ihr euch vorstellen, die Jünger, die standen da und haben gesagt, das kann doch gar nicht sein. Aber es ist interessant, dass diese ganzen Jünger alle bereit waren, den Märtyrertod zu sterben. Und alle, außer Johannes, sind, weil sie Jesus Christus nachgefolgt sind, umgebracht worden. Die Frage, die wir uns stellen, was bewegt einen Menschen, sich umbringen zu lassen für seinen Glauben? Volle Überzeugung. Wenn wir im Himmel kommen, da werden ganz viele Märtyrer sein. Vielleicht auch dieser kleine Junge, der mit seinem Vater gefoltert wurde, im tiefsten Russland. Und der Vater hat das nicht mehr ertragen, hat seinen Sohn gesehen und hat gesagt, ich schwöre ab. Ich kann den Vater verstehen. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn jemand meinen Sohn oder meine Tochter foltert. Ich würde einknicken wahrscheinlich. Genau wie der Vater auch. Und der Vater hebt die Hand und die Leute kommen. Und in dem Moment sagt der Sohn, Vater, ich bin schwer enttäuscht von dir. Warum? Du hast mir gesagt, dass Jesus derjenige ist, der er ist. Und jetzt willst du ihn verraten? Nur wegen dieser Leiden? Vater, ich bin bereit, hier und jetzt sofort zu sterben für ihn. Und der Vater hat widerrufen und sie wurden beide umgebracht. Wir werden ihn wieder oben sehen. Diesen Jungen, den werde ich gerne fragen, Junge, sag mal, was war denn da los? Was meint ihr, wenn der vor Jesus ist? Was auf den wartet? Oder dieser kleine Junge mit seinen Fischen, der sein Lunchpaket gegeben hat, damit die 5000 dort zu essen hatten. Wie mich der Vater geliebt hat. Und dann kommt Kapitel 16, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Da sagt Jesus, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das ist übrigens eine ganz große Gnade des Herrn Jesus, dass er so auf uns eingeht, so ganz persönlich. Guck mal, manchmal bauen wir echt Mist im Glauben, oder? Und normal könnte er uns die Ohren lang ziehen. Aber ist dir schon mal aufgefallen, wie barmherzig Gott uns in die Buße führt? Was lässt er sich alles einfallen, damit wir unsere Knie vor ihm beugen? Wie stur sind wir manchmal, dickköpfig. Und dann geht er uns immer wieder nach und führt uns an diesen Punkt. Ist großartig. Hier ist der gute Heilige Geist, der kommen wird, und dann steht, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinem wird er nehmen und euch verkünden. Er wird mich verherrlichen. Und das muss in den Jüngern etwas bewirkt haben. Das heißt, wenn der gute Heilige Geist in uns wird, dann verherrlichen wir Jesus. Und deswegen haben sie sich gefreut auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die haben sich gefreut darauf, dass sie wussten, wenn der kommt, dann ist voll Power alles auf Jesus. Und das ist in unserem Leben genauso. Weißt du, als du dich bekehrt hast und du den guten Heiligen Geist empfangen hast, das hat der Heilige Geist, der lebt nicht in dir einfach, weil er Langeweile hat oder so. Der hat nur ein Ziel. Der möchte, dass du ein völlig leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger wirst. Das ist sein ganzes Ziel. Der Heilige Geist, der überlegt 24 Stunden in dein Leben, wie kann ich diesen Menschen dazu bringen, dass er sich ganz und bedingungslos in allen Lagen den Herrn Jesus anvertraut. Und obwohl er Gott ist, zieht er sich zurück und sagt, Jesus, du sollst groß werden in dem Leben. Es ist wunderbar, was der gute Heilige Geist macht, ein wunderbarer Gott. Welch eine Größe hat der Heilige Geist, dass er zur Seite geht und sagt, Jesus, du voran. So wie Jesus zur Seite geht und sagt, Vater, du. Ist das nicht herrlich, wie die Dreieinigkeit sich, sie sind völlig eins, sie sind völlig Gott, aber sie haben in ihrer Gottheit ein Geheimnis. Und sie können sich unterordnen, ohne dass Zank da ist. Der Herr Jesus sagt sofort, Vater, du bist das Größte. Und der Vater sagt, mein Junge, du bist der Größte. Und Jesus geht zur Seite und der Heilige Geist kommt, er geht zur Seite und sagt, nein, ich will dich verherrlichen. Man spürt etwas, dass in der Dreieinigkeit Gottes etwas ist, das, was wahre Gemeinschaft ist, was wahre Liebe ist. Und ich glaube, das wäre für uns auch mal wichtig, eine Bibelarbeit zu machen über das Wesen Gottes, über die Dreieinigkeit. Da können wir ganz viel lernen, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Können wir uns abschauen, wie es eigentlich im Ursprung sein soll. Denn Gott ist ein kommunizierender Gott. Der Vater spricht mit dem Sohn, der Sohn mit dem Vater, der Heilige Geist mit Jesus, der Vater mit dem Heiligen Geist. Die reden miteinander, die lieben sich untereinander, schätzen sich, die würdigen, und sie sind Gott völlig glückselig. Jeder für sich ist völlig glückselig und gemeinsam auch kein Stress. Und deswegen ist eines Tages pure Harmonie. Wenn Gott Gott sein kann und wir in ihn zur Erfüllung gekommen sind, dann sind wir völlig in diesem Zustand. Das ist das, was im 1. Johannes steht. Ihr werdet ihm gleich sein. Ihr werdet wem gleich sein? Jesus. Das ist ein Satz, den verstehe ich bis heute nicht. Da bin ich mal gespannt. Da hat Gott noch viel Arbeit vor, mich den Herrn Jesus nur gleich zu machen. Aber Gott kann das wohl schaffen, sonst hätte er es nicht gesagt. Und wisst ihr, dann sagt Jesus auch noch in Kapitel 16, Vers 22, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jenem Tag werdet ihr mir nichts mehr fragen. Also manche sagen, ja, wenn ich bei dem Herrn Jesus bin, dann frage ich nochmal, das ist vorbei. Die Bibel sagt, es gibt dort keine Fragen mehr. Wenn du beim Herrn Jesus angekommen bist, alles klar. Die Fragen, die du jetzt hast, dann macht der Herr einmal so, schwupp, und dann sagst du, alles klar, jetzt habe ich es kapiert. Keine Fragen mehr. Und ist euch schon mal etwas aufgefallen, was ich eben gelesen habe? Aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Aber ich werde euch wiedersehen. Das heißt, das ist die Sehnsucht des Herrn. Manchmal frage ich mich, wieso sehnt sich der Herr dann nach uns? Nach uns Sündern, die wir so ihm viel Probleme machen. Aber das ist diese unbegreifliche Liebe des Herrn Jesus. Dass er sagt, du, ich bin hier im Himmel, aber der Himmel ist erst dann der Himmel, wenn du auch dabei bist. Wenn ihr alle mit dabei seid und dann geht die Party los. Die Hochzeit des Lammes hat noch nicht stattgefunden, bis der Letzte sich hier bekehrt. Und das wird, ja, da können wir mal sagen, da werden wir mal sehen, was wirkliche Gemeinschaft ist und so. Und dann sagt der Herr im letzten Vers in diesem 16. Kapitel, in der Welt habt ihr Angst oder Drangsal, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Der Herr weiß, alles, was ich euch gesagt habe, das ist okay, aber der Alltag ist grau, ihr habt Angst, ihr werdet Schwierigkeiten haben, aber dann sagt er etwas Wichtiges. Aber ich, nicht du, ich habe die Welt überwunden. Und wisst ihr, was ich oft bete, wenn ich nicht mehr kann? Herr Jesus, nimm mich auf Huckepack. Da komme ich jetzt nicht rüber. Ich habe ein Problem in meinem Leben, schaffe ich nicht. Jetzt musst du mich tragen. Trag mich, hier bin ich, ich kann nicht mehr. Und ich habe festgestellt und sagt, hier ist kein Problem. Ich bin nun auch kein Leichtgewicht, aber für den Herrn Jesus, da bin ich ein Fliegengewicht. Der nimmt mich auf seine Arme und springt mit mir gemeinsam über jedes Lebenshindernis. Und das ist das Herrliche. Und das Letzte ist natürlich dann das große Majestätsgebet, das hohe priesterliche Gebet. Johannes 17 ist eins der gewaltigsten Gebete. Warum? Weil es ein ganzes Kapitel beinhaltet, wo der Herr Jesus ganz intime Sachen zwischen sich und seinem Vater preisgibt. Ich weiß nicht, ob das dir manchmal so geht. Ich hätte gerne gelauscht, als er die ganze Nacht gebetet hat für die 12. Da hätte ich gerne bei gewesen. Ich hätte gesagt, wie hat der wohl gebetet? Da hätte ich gerne mal zugehört, wie der Herr Jesus wohl betet. Nicht nur so 5 Minuten, der hat die ganze Nacht durchgebetet. Ich hätte gerne mal gesagt, hat er sich wiederholt? Oder wie hat er mit dem Vater, Vater, mach das so, oder ich danke dir schon, oder wie? Ich wäre gern dabei gewesen. Und Johannes 17, da macht Jesus einmal so, er öffnet sein Herz und du kannst hineinblicken, wie er mit dem Vater redet. Wenn ich Johannes 17, ist es für mich so wie bei Mose, der zu dem brennenden Busch dorthin wollte. Der hat zieh die Füße aus, das ist jetzt heiliger Boden, den du betrittst. Und wenn wir das so lesen, ist das nicht gewaltig? Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Das war sein Lebensmotto. Der fängt gleich an mit einem wahnsinnigen Satz. Verherrliche den Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wir wollen oft Dinge, damit wir groß rauskommen. Das ging Jesus nie um sich. Er hat gesagt, Vater, gib mir alles, damit ich dir alles gebe. Bietest du auch so? Vater, schenkt, dass jemand in die Seelsorge zu mir kommt, damit er dich verherrlicht. Jesus schenkt, dass jemand sich bekehrt, damit er dich verherrlicht. Jesus schenkt, dass ich einen Streit lösen kann, damit sie alle dich verherrlichen. Wenn du so betest, dann wirst du Wunder erleben. Jesus sehnt sich danach, dass wir so mit ihm reden. Wie viel egoistisches Gedankengut gibt es auf dieser Erde? Wie viel Egoismus? Immer nur ich. Leider auch unter den Christen. Und was meint ihr, wie das Herz Gottes sich freut, wenn da einer kein Egoist ist? Und stellt euch mal vor, wir würden auf dem Thron sein, als Gott, und gucken, und plötzlich sehen wir da jemand, der seine Knie beugt, und wir hören, Herr Jesus, ich wünsche mir, dass du mein Ein und Alles wärst. Und wir merken, dass diese Person das nicht nur betet, sondern auch ausleben will. Das muss das freuen. Und genauso freut sich Gott. Und dann sagt der Hohepriester in einem hohepriesterlichen Gebet, da sagt er etwas Unglaubliches. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Vers 22. Dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Dass sie eins seien, vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Moment mal. Und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das musst du dir mal vorstellen. Der Vater im Himmel, der liebt dich genauso, als wenn du Jesus wärst. Das ist doch unglaublich, oder? Deswegen sagst du als Christ nie mehr diesen Satz, keiner liebt mich. Oh, das ist eine Beleidigung. Wenn du das getan hast, tu Buße. Und sag, Vater, wie kann ich überhaupt jemals auf diesen Gedanken kommen? Du liebst mich. Ja, hör mal, es gibt nichts Größeres als Gott. Und wenn der dich liebt, ist alles gut. Ist alles gut. Unser Problem ist, dass wir uns oft zu doll an Menschen binden und uns abhängig machen, wie die jetzt mit uns umgehen. Und der Mensch, wisst ihr, auch ich, der Mensch ist, kannst vergessen. Aber Jesus ist anders. Jesus ist immer beständig. Du kannst dich immer auf ihn verlassen. Als wir dort gestern waren, ich bin ganz ehrlich, in meinem Kopf waren 500 Predigten und ich wusste bis vor dem Anfang, Gitano kennt mich sehr gut, der hat das sofort erkannt. Ich wusste manchmal gar nicht, was ich da sagen sollte, weil ich habe gemerkt, das war das erste Mal als Prediger, dass ich hatte kein Gerüst mehr. Aber der Herr hat mir nur eins gesagt, rede zu Paul. Ich sage, Jesus, ich kann den Mann nicht so oft anspringen. Doch, du redest zu ihm und du sprichst ihn mit Namen an, weil ich ihn anspreche. Ich sage, ja, das kann dir vielleicht peinlich sein, du sprichst zu ihm. Du hast doch gebetet, oder? Und ich glaube, dass Paul sich bekehrt. Daran glaube ich. Ich glaube, dass Paul sich bekehrt. Nicht durch diese Predigt, sondern weil Gott zu ihm redet. Und dann ist etwas Wunderbares hier zum Schluss. Das ist auch wieder so herrlich. Wisst ihr, was da steht? Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, wo du mit mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und das sind die letzten Worte mit. Dann kommt die Gefangennahme, das ist dann schon ein Tag nur noch davor und zwei Tage, dann ist schon fast Schluss, dann geht es ans Kreuz. Und er beendet in Johannes 17 seine Predigt mit: Die Liebe bleibt in dir und in mir. Und wie ist er angefangen? Mit der Fußwaschung und mit der Liebe. Und dann hat er ein paar andere Bilder und kommt wieder auf die Liebe zurück. Und was ist 1. Korinther 13? Was sagt Paulus? Du kannst alles haben, wenn du die Liebe nicht hast, kannst alles knicken. Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Das hat Gott heute mir so aufs Herz gelegt. Wir gehen nach Karfreitag, wir gehen zum Kreuz, immer dichter. Und je dichter man ans Kreuz kommt, ich hoffe das zumindest, desto mehr merken wir, wer wir sind. Und ich hoffe, das hast du schon erkannt. Und du merkst am Kreuz, wie nirgendwo woanders, wer Gott ist. Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass wir als Christen unsere Zeit nutzen und sie nicht vergeuden mit irgendwelchen Streit und Zank und Blödsinn, sondern dass wir sagen, Herr, du kannst vielleicht schon bald wiederkommen. Und solange noch Gnadenzeit ist, benutze mein Leben, hier bin ich. Ich möchte jeden Tag unterwegs sein für dich, egal wo. Ich muss jetzt nicht jeden Tag nach Berlin fahren, aber ich möchte jeden Tag am Arbeitsplatz, wo auch immer. Ich möchte in einer klaren Beziehung zu dir leben. Und ich möchte dich erwarten, Herr. Und das ist die letzte Frage, die ich uns so stelle. Wie erwarten wir Jesus? Erwarten wir ihn so oder erwarten wir ihn so? Ist es nicht herrlich, wenn du irgendwo bist und jemand sieht dich lange nicht und er kommt so auf dich zugelaufen und du merkst, er liebt mich. Und wie schwierig ist das, wenn da einer steht und du hast das Gefühl, den kann ich nur mit die Hand geben. Und wir müssen keine Angst haben. Manche Christen haben Angst vor der Wiederkunft Jesu. Warum denn? Hör mal, der Herr hat uns so lieb, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Der betet den ganzen Tag für uns da oben. Und er sehnt sich nach uns. Wir sollten uns das verinnerlichen. Diese Botschaft, diese Predigten, das hat Kapitel 13, 14, 15, 16 und dann 17. Dass wir die in unser Leben mit hineinnehmen. Fußwaschung, dienen. Ich bin der Weg, ich habe eine Stätte, die ich bereite. 15, der Heilige Geist in euch. 16, der Heilige Geist verherrlicht mich. Und dann Kapitel 17, das ganz intensive Verhältnis zu Gott, dem Vater. Und den sollten wir auch danken dafür, dass er seinen Sohn gesandt hat. Ist einfach großartig. Der Herr möge uns das schenken, dass wir diese Dinge mitnehmen und dass unser Leben eines Tages so in diese Ähnlichkeit kommt, dass wir auch solche Dinge nicht nur reden, sondern sie leben. Amen. Wenn wir können, dann stehen wir auf. Nur wenn wir können, ansonsten bleiben wir sitzen. Und dann möchte ich nochmal mit uns beten. Gleich betet noch ein anderer noch für Essen und Trinken und dann singen wir unser Segenslied und dann spreche ich noch unseren Segen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du das Liebste, was du hattest, deinen Sohn, für uns gegeben hast. Herr Jesus, dass du freiwillig den Himmel verlassen hast und ans Kreuz gegangen bist, das ist unglaublich. Und alles, was wir sagen mit Worten, trifft es nicht, weil es zu schwach ist. Und trotzdem möchten wir dir danken. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier in dieser Gemeinde gegenseitig uns helfen können, so zu leben, dass dein Herz sich freut. Und dort, wo wir gefehlt haben, wo wir gesündigt haben, wo wir schuldig geworden sind untereinander, da bitten wir dich gemeinsam, vergib uns. Und Heiland, hilf du uns neu, dass wir so leben, dass Menschen durch unser Leben merken, wer du bist, und dass sie dadurch dich finden. Gelobt sei dein Jesus Name. Amen. Jetzt betet noch einer mit uns für das Essen.